Sie wissen, es geht um die Frage, was ist die Zeit? Und wir sind nicht die Ersten, die sich diese Frage stellen. Es gibt ein berühmtes Zitat aus der Philosophiegeschichte, mit dem ich gerne hier beginnen möchte. Es lautet wie folgt: Was ist die Zeit? Was ist die Zeit? Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer es im Geiste erfassen, um es dann in Worten auszudrücken? Und können wir ein Wort nennen, das uns vertrauter und bekannter wäre als die Zeit? Wir wissen genau, was wir meinen, wenn wir davon sprechen. Wir verstehen es auch, wenn wir einen anderen davon reden hören. Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's. Will ich's aber einem Fragenden erklären, weiß ich's nicht mehr. Vielleicht kennt der eine oder die andere dieses Zitat. Es taucht immer mal wieder in der Literatur auf. Es stammt von dem heiligen Augustinus aus den Konfessionen, der Beginn des 11. Buches, das dem Thema der Zeit gewidmet ist. Und es scheint mir, Augustinus hat tatsächlich recht. Die Zeit ist ein Phänomen, mit dem wir Tag ein, Tag aus umgehen. Ja, wir schwimmen gleichsam in der Zeit, so wie der Fisch im Wasser schwimmt. Und doch bei dem Versuch, irgendwie dieses merkwürdige Fluidum der Zeit zu greifen, zu bekommen oder zu fassen zu bekommen, da verrinnt es gleichsam zwischen unseren Fingern. Was ist die Zeit? Wer vermöchte es zu sagen? Nun, die Philosophen haben natürlich immer wieder versucht, Antworten auf diese Frage zu geben, von alters her. Schon Platon hat sich daran versucht. Die Zeit ist ein bewegtes Abbild der Ewigkeit, hat er gesagt. Ist damit die Sache klarer? Vielleicht noch nicht ganz. Aristoteles hielt dafür, dass die Zeit eine Bewegung durch den Raum ist. Kant kam dann im 18. Jahrhundert und hat die Zeit von der Welt da draußen nach innen verlegt und meinte, die Zeit ist eine Kategorie, die wir brauchen, um die Welt gewahren zu können. Und Martin Heidegger hielt die Zeit für eines der tragenden Existenziale des menschlichen Daseins. Viele Antworten und die Sache wird dadurch nicht leichter, dass inzwischen die Frage nach der Zeit gar nicht mehr vornehmlich von den Philosophen verhandelt wird, sondern eher von den Physikern. Und auch die, meine Damen und Herren, sind sich alles andere als einig, was es mit dem Rätsel der Zeit auf sich hat. Isaac Newton hielt noch dafür, die Zeit sei eine regelmäßige Konstante, die sich gleichsam durch den grenzenlosen Raum bewegt. Albert Einstein war dann anderer Meinung. Mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie vertrat er den Standpunkt, die Zeit ist absolut relativ auf den Standort und die Bewegung des Beobachters, der diese Zeit misst. Die Quantentheoretiker dann wiederum meinen, dass die Zeit doch im Raumzeitkontinuum konstant ist und die neuesten Theorien besagen, dass es so etwas wie eine fundamentale Zeit gibt, die gleichsam wie der Herzschlag des Universums durch das Quantenfeld hindurch in den kosmischen Raum pulsiert. Was ist die Zeit? Das Rätsel, das sich mit diesem Wort verbindet, scheint durch diese Antworten, die ich Ihnen gerade zugegebenermaßen sehr skizzenhaft und rudimentär zu geben versucht habe, keineswegs aus der Welt geräumt zu sein. Im Gegenteil, je mehr sich Philosophen, Physiker und andere denkende Menschen in das Rätsel der Zeit hinein vertieft haben, desto rätselhafter ist eigentlich dieses Phänomen geworden. Und deshalb wäre es natürlich überaus vermessen, wenn wir als drei Philosophen heute Abend mit dem Versprechen aufwarten würden, ein für alle Mal das Rätsel der Zeit zu lösen. Das werden wir nicht tun, das verspreche ich Ihnen. Was aber tun wir dann? Wofür sind Sie hier? Was werden wir mit der Zeit anfangen, die Sie uns schenken? Nun, wir werden unseren Fokus ein wenig von der Frage ablenken, was es denn mit der Zeit als einer objektiven Qualität des Seins auf sich hat, und werden uns etwas mehr der Frage zuwenden, was wir denn eigentlich mit der Zeit, die uns gegeben ist, die uns gewährt ist, anfangen können. Wie wir uns zur Zeit auf eine angemessene Weise verhalten können. Wie wir die Spanne Zeit, die uns allen gewährt ist, so nutzen können, dass wir diese Zeit sinnvoll verbringen, so wie man sagt. Wir werden uns also eher der Frage zuwenden, wie wir mit der Zeit umgehen, was die Zeit uns angeht, wie die Zeit uns angeht, und dabei eben den Fokus nicht so sehr auf die objektive Wirklichkeit der messbaren Zeit lenken, sondern mehr auf die subjektive Realität der fühlbaren und erlebbaren Zeit. Ich möchte den Unterschied an einem kleinen Beispiel deutlich machen, das wir uns vor Augen führen können, wenn wir uns unserer deutschen Sprache bewusst werden. Unsere deutsche Sprache hat nämlich sehr unterschiedliche Worte für die Zeit. Natürlich die Zeit, das verwenden wir alle. Aber dann gibt es noch solche anderen Begriffe, wie zum Beispiel das Wort Dauer oder das Wort Weile. Nehmen wir mal das Wort Dauer und denken an unsere Veranstaltung hier. Unsere Veranstaltung hat eine festgelegte Dauer. Sie dauert bis 21.30 Uhr. Diesen Zeitpunkt kann man messen und wir können alle die Zeit darauf synchronisieren, dass wir alle miteinander sagen, um 21.30 Uhr ist hier Schluss. Ja, Sie könnten zum Beispiel so weit gehen, dass Sie Ihr Smartphone nehmen, können Sie von mir aus machen, wenn Sie es noch nicht ausgeschaltet haben, wäre jetzt auch die richtige Gelegenheit dazu. Können Sie Ihr Smartphone nehmen, stellen Ihren Wecker, 21.30 Uhr und wenn dann die Veranstaltung hier zu Ende ist, haben wir ein grandioses Klingelkonzert, weil die dauernde Zeit, die Zeitdauer in der Tat messbar und synchronisierbar ist. Da haben wir es mit etwas Objektivem zu tun, mit dem Chronos, wie die alten Griechen das nannten. Aber bis 21.30 Uhr ist es ja noch eine ganze Weile. Bis dahin werden Sie hier in diesem Raum, so hoffe ich doch, abgesehen von der Pause, verweilen. Und ob diese Weile nun für Sie eine kurze Weile oder eine lange Weile sein wird, das hängt ein bisschen davon ab, was wir in dieser Weile mit Ihnen anfangen, solange wie Sie hier verweilen. Die Kürze und Länge der Weile lässt sich kaum messen, allenfalls vielleicht an dem Applaus, den Sie uns am Ende schenken oder nicht schenken. Je mehr Applaus, desto kürzer war wahrscheinlich die Zeit, beziehungsweise die Weile. Also Sie sehen, da haben wir eine ganz andere Kategorie, ein wunderbares Wort, finde ich, die Weile. Weilen Sie also hier ein wenig mit uns und tauchen mit uns ein in das Geheimnis der Zeit. Ob wir es damit gelöst bekommen? Genau, das Rätsel der Zeit. Was ist die Zeit? Um das Gewicht dieser Frage ein bisschen zu verteilen, haben wir uns überlegt, dass wir es auf drei Schultern oder besser noch auf drei Köpfe verteilen. Und deswegen sind wir heute hier zu dritt angetreten, um mit Ihnen über die Zeit zu philosophieren. Wir folgen dabei einer Einteilung und einer Unterscheidung der Zeit, die wir alle kennen, die allein schon durch unsere Sprache uns allen nahegelegt ist. Denn wir alle wissen, Zeit, da war doch noch was, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und so haben wir uns überlegt, dass wir genau diese drei Modalitäten der Zeit auch für die drei Eingangsvorträge verteilen, sodass wir also einen Vortrag haben, der sich mit der Vergangenheit befasst, einen mit der Gegenwart und einen mit der Zukunft. Krischer wird also mit uns der Frage nachgehen, wie wir die Zukunft so auf uns zukommen lassen können, dass unsere Ankunft in der Zukunft keine Bruchlandung wird. Ja, und mir fällt nun die Aufgabe zu, den Auftakt zu machen, indem ich einen Impuls zum Thema Vergangenheit voranschicke. Das passt mir ganz gut. Ich bin ohnehin ein bisschen von gestern, so als alter weißer Mann, sodass eben das Thema Vergangenheit mir sehr liegt. Die Frage, die ich gerne mit Ihnen bedenken möchte, ist die Vergangenheit etwas, das immer nur vergeht oder geht sie uns womöglich doch etwas an? Und damit komme ich zu meiner Einleitung. Fulda ist ja nun eine Stadt, die, wie wir alle wissen, seit Menschengedenken CDU wählt. Und von daher ist es vielleicht erlaubt, trotz allem, einen bedeutenden Politiker dieser Partei eingangs zu zitieren mit einem berühmt gewordenen Wort. Es lautet: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Es ist nicht Friedrich Merz, obwohl der hätte es auch sagen können, im Blick auf die Schuldenbremse. Nein, in dem Fall ist es Konrad Adenauer. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich habe das Zitat deswegen ausgesucht, weil es uns daran erinnert, dass wir Menschen doch gerne dazu neigen, es mit dem Vergangenen, ja sagen wir mal so, es mit dem Vergangenen auf sich bewenden zu lassen. Was vorbei ist, ist vorbei. Wenn man zum Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden ist, dann zählen die Straftaten von gestern gar nichts mehr. Da können wir nur mit dem großen Schwamm der Geschichte drüber gehen. Lass doch die Vergangenheit vergangen sein. Sie verwandelt sich maximal vielleicht noch zu einem Datenspeicher, wo die guten Taten und die Missetaten, die wir begangen haben, irgendwo noch aufbewahrt werden. Da liegen sie dann, bis sich irgendjemand findet und einmal versucht, diese Daten abzurufen, aber ansonsten fristen sie da ein Dasein, ähnlich den digitalen Urlaubsfotos von vor 10 Jahren, die wir uns auch schon lange nicht mehr angeschaut haben. Die Vergangenheit, so scheint es, droht in Vergessenheit zu geraten. Und wie sollte es auch anders sein? Ich meine, es passiert hier einfach so viel. Wir alle reden davon, wir leben in einer reizüberfluteten Gesellschaft. Warum soll man sich dann noch mit dem aufhalten, was vorbei ist? Der nächste Augenblick bringt ja schon so viel neue Sensationen, so viel neue Faszinationen. Da muss man sich ja nicht noch großartig mit dem Vergangenen beschäftigen. Schon Sepp Herberger wusste, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, es ist aus, was sollen wir noch groß darüber nachdenken? Die Zukunft ist am Ende des Tages ja auch viel interessanter. Denn die Zukunft bietet ja Möglichkeiten. Die Zukunft ist so etwas wie das Meer der Möglichkeiten, wohingegen die Vergangenheit das doch etwas dröge Festland des unwiderruflichen Seins ist. Also der Bereich dessen, was ist, was geworden ist, was gewesen ist und dergleichen mehr. Und das macht einen großen Unterschied. Denn wir können uns klar machen, der Zukunft begegnen wir mit unserem Willen. Die Zukunft, so scheint es, ist offen. Die Zukunft können wir gestalten und die Zukunft liegt wenigstens zu einem gewissen Grad in unserer Macht. Mit der Vergangenheit ist das völlig anders. Der Vergangenheit begegnen wir nicht mit unserem Willen, sondern der Vergangenheit begegnen wir mit unserer Erinnerung. Und die Vergangenheit ist auch nicht offen, sondern sie ist fertig, abgeschlossen. Sie ist, was sie ist, und wir können daran auch nichts mehr verändern. Wir können vielleicht immer neue Interpretationen dieser Vergangenheit erproben. Aber die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Wir können sie vielleicht bejahen, wir können sie verneinen, wir können sie uns aneignen oder verleugnen. Aber wir können sie nicht mehr gestalten. Die Vergangenheit, anders als die Zukunft, entzieht sich schlechterdings unserer Macht. Und deswegen ist es auch ganz naheliegend, dass einem Menschentum wie dem unseren, also der Menschheit im 21. Jahrhundert, dass einem Menschentum, das sich im Kern, wie Nietzsche einmal sagte, durch seinen Willen zur Macht definiert, dass es einem solchen Menschentum schwerfällt, ein konstruktives und produktives Verhältnis zur Vergangenheit zu gewinnen. Die Vergangenheit ist für ein zukunftsfokussiertes Menschentum etwas, für das man sich nicht sonderlich begeistern wird. Die Vergangenheit, mit anderen Worten, steht nicht mehr sehr hoch im Kurs. Aber das ist, als der Mann von gestern, etwas, von dem ich glaube, dass es alles andere als gut ist. Aber um Ihnen erklären zu können, warum ich glaube, dass die Vergangenheit wieder höher im Kurs stehen sollte, müssen wir uns die Frage vorlegen, ja, was ist sie denn eigentlich, die Vergangenheit? Inwiefern geht sie uns vielleicht, obwohl sie vergangen ist, doch auch heute noch etwas an? Zunächst einmal möchte ich Ihnen einige Argumente dafür liefern, warum uns die Vergangenheit vielleicht tatsächlich nicht mehr so viel angeht. Sie alle kennen das. Stadtführung. Natürlich nicht hier in Fulda, irgendwo anders. Ja? Sie machen eine Stadtführung, da haben Sie einen netten Stadtführer. Was macht der? Der erklärt Ihnen die Vergangenheit des Ortes, der nennt Ihnen die wichtigsten Daten in der Geschichte dieses Ortes. Sie erfahren dann, dass im Jahre 1645 ein großer Brand dieses Gebäude verwüstete und dann 1638 passierte jenes und folgendes, aber im 18. Jahrhundert wurde dieses Gebäude errichtet und so geht es weiter und nach einer Viertelstunde steigen Sie komplett aus, schlafen ein oder was auch immer. Diese Vergangenheit, so scheint es, geht sie wirklich nichts an. Diese Vergangenheit kommt daher wie eine Chronik. Eine Chronik, das ist nichts anderes als die bloße Abfolge von Ereignissen, die Sie in Daten festhalten können und die Sie als Information vielleicht in Ihrem Gehirn oder in einem Datenspeicher ablegen können. aber das ist nichts, was sie begeistert, was sie interessiert, was sie fesseln könnte. Vielleicht so wenig wie damals im Geschichtsunterricht, als sie auch so einen alten Pauker hatten, der genau das Gleiche gemacht hat wie unser Stadtführer gerade, nämlich ihnen irgendwelche Daten um die Ohren gehauen hat, 333 bei Isos Keilerei und so weiter, die sie so schnell, wie sie sie gehört haben, auch gleich wieder vergessen haben. Und wenn Sie eine solche Erfahrung gemacht haben und sich diese Erfahrung dann bei der einen oder anderen Stadtführung wiederholt hat, dann meinen Sie vielleicht auch gehören Sie vielleicht auch zu denen, die letzten Endes eine Beschäftigung mit der Vergangenheit für etwas Überflüssiges halten. Aber wenn wir genau hinschauen, ist eben die Vergangenheit doch etwas anderes als bloß eine Ansammlung von Daten, Ereignissen und dergleichen mehr. Und das können wir uns vor Augen führen, wenn wir noch einmal kurz zu unserer Situation der Stadtführung zurückkommen. Denn nachdem Sie da schon fast ausgestiegen sind, könnte es ja passieren, dass Ihre Stadtführerin oder der Stadtführer plötzlich anfängt, eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte eines Mannes oder einer Frau, die in diesem oder jenem Haus gewohnt hat und der irgendwelche Dinge widerfahren sind, die sie auf einmal interessieren, wo sie plötzlich merken, hey, das hat ja doch irgendwie etwas mit mir zu tun. Darin sehen wir, eine Chronik aufzustellen ist nicht die einzige mögliche Weise, wie wir uns zur Vergangenheit verhalten können oder wie wir uns die Vergangenheit aneignen können. Nein, es gibt ja auch noch die Geschichte. Die Geschichte ist, wenn man es genau nimmt, nichts anderes als eine Ansammlung von vielen Geschichten. Die Geschichte, das ist die Vergangenheit, sofern sie uns in irgendeiner Weise betrifft. Das ist die Vergangenheit, sofern sie uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Eine Geschichte, die sich aus vielen einzelnen Geschichten zusammensetzt, die uns irgendwie eine Lehre sein können, aus der wir etwas mitnehmen können für die Frage, wie wir unser Leben heute einrichten wollen oder wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und das gibt mir jetzt übrigens auch Gelegenheit, noch den Nachsatz des eingangs zitierten Wortes von Konrad Adenauer nachzuliefern. Er sagte nämlich, nicht nur, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, sondern er fügte hinzu, nichts hindert mich daran, klüger zu werden. Ja, Menschen sind eben lernfähige Wesen und wir können gerade etwas lernen, insofern wir uns mit der Geschichte beschäftigen, denn die Geschichte ist etwas, das uns durchaus in die Lage versetzen kann, etwas zu verstehen, einen Sinn in dem zu erkennen, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, ein Sinn, der vielleicht auch heute noch gültig ist und Relevanz für unser Tun von heute hat. Jetzt sind wir bei dem Thema der Geschichte gelandet und müssen uns noch kurz fragen, was es denn nun eigentlich mit der Geschichte auf sich hat. Ein Thema, über das sich die Philosophen noch nicht ganz so lange wie über die Zeit, aber doch auch schon seit einigen hundert Jahren den Kopf zerbrochen haben. Vielleicht stellen wir uns die Geschichte vor, so wie der Philosoph Walter Benjamin, der in einem berühmt gewordenen Bild den Engel der Geschichte vor unser inneres Auge gemalt hat. Ich zitiere. Es gibt ein Bild von Paul Klee, so schreibt Walter Benjamin, das heißt Angelus Novus. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässlich Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen, aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, so Benjamin, ist dieser Sturm. Ein sehr düsteres, ein sehr apokalyptisches Bild, das Walter Benjamin hier zeichnet. Was also für ein Bild der Geschichte ist es? Benjamin sagt selber, das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Und damit bin ich bei einer möglichen Deutung der Vergangenheit, nämlich der Vergangenheit als eine Geschichte des Fortschritts. Wir alle neigen dazu, deswegen leuchtet uns das Bild vom Engel der Geschichte vielleicht auch ein, die Zeit oder die Geschichte linear zu denken. So, als gäbe es einen Anfang und ein Ende. Ja, so denkt es die Physik. Wir haben am Anfang den Urknall und am Ende, nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, den Wärmetod, wo alles wiederum im Nichts verschwindet. Die Biologie denkt auch so, mit der Idee der Evolution der Arten von sehr einfachen Lebewesen zu immer komplexeren im Zuge der Evolution. So denken es auch heutige Theoretiker des Transhumanismus, die die Idee haben, dass der Mensch sich gerade vom Homo sapiens zum Homo Deus entwickelt, zu einer Art Mensch-Maschinen-Mischwesen, zu einem Cyborg, was sozusagen die Krönung der Evolution darstellen wird. Die Geschichte ist in dieser Denkweise immer so etwas wie die Vorgeschichte. Das Vergangene ist der primitive Vorgänger des Heutigen. Und das Vergangene geht uns dann nur insofern etwas an, als wir uns angesichts seiner, unserer eigenen Überlegenheit als die höher entwickelten, die weiterentwickelten Wesen oder wie auch immer vergewissern können. Das heißt, die Vergangenheit erhält ihren Sinn in diesem evolutionären Fortschrittsdenken immer nur von der Zukunft her. Das heißt, das Woher erhält seinen Sinn durch das Wohin, durch die Richtung, die die Geschichte nimmt. Und dabei sehen Sie schon, dass diese Denkweise die Vergangenheit streng genommen entwertet. Das Vergangene wird zu etwas, das allenfalls noch interessant ist, weil wir von ihm aus hochrechnen können, wie die Geschichte weitergeht. Aber als Vergangenes wird es unserem Gesichtskreis entzogen und geht es uns streng genommen nichts weiter an. Nun ist dieses evolutionäre Fortschrittsdenken eine relativ neue geistige Konfiguration, die ihrerseits wieder Wurzeln hat, und diese Wurzeln gründen in demjenigen, was wir die Geschichtsphilosophie nennen können. Die Geschichtsphilosophie ist ein Kind des 18. Jahrhunderts. Ihre Pioniere sind Leute wie Gotthold Ephraim Lessing, Herder oder auch Montesquieu. Der wichtigste Vertreter aber ist eindeutig Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Ich sage es jedes Mal falsch. Und Hegel hatte die Idee, dass der Gang der Geschichte einer Logik folgt, einer Logik, die man auch sehr genau rekonstruieren kann. Diese Logik nannte er die Dialektik. Und mithilfe dieser Logik lässt sich dann wiederum auch weiter hochrechnen, wie die Geschichte weiterverlaufen wird und wohin sie uns in der Zukunft bringen wird. Die Vorteile dieser geschichtsphilosophischen Sicht auf die Vergangenheit liegen auf der Hand. Diese Grundannahme, dass die Geschichte einer bestimmten Logik folgt, macht es uns natürlich möglich, uns irgendwie einen Reim auf das Geschehene der Vergangenheit zu machen. Das heißt, wir können den Lauf der Geschichte verstehen. Wir können so etwas wie einen Sinn in dem Vergangenen erkennen, was uns dann auch wiederum erlaubt, die Zukunft zu prognostizieren und berechenbar zu machen oder doch wenigstens gestaltbar. Vielleicht ein Beispiel dafür, wie diese geschichtsphilosophische Sicht dann nach Hegel weiterentwickelt worden ist. Das bedeutendste Beispiel dafür ist Karl Marx. Kennt vielleicht Karl Marx mit seiner Theorie vom dialektischen Materialismus, wo er den Gedanken aufgestellt hat, dass sich die Geschichte zwangsläufig in einen Zustand hinbewegen wird, den er als die Diktatur des Proletariats beschrieben hat. Das heißt, auch Marx sah so etwas wie eine zwangsläufige Logik und Notwendigkeit in der Geschichte, die es eben erlaubte, die Vergangenheit als Vorgeschichte zu dem heutigen Status quo zu interpretieren und zu deuten. Das heißt, in der Sicht der Geschichtsphilosophie geht uns die Vergangenheit durchaus etwas an, weil sich nämlich bei einer eingehenden Interpretation der Vergangenheit der Code dechiffrieren lässt, mit dem wir die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten können. So viel zur Geschichtsphilosophie. Auch die wiederum, und jetzt komme ich langsam zum Ende, hat eine Vorgeschichte, nämlich die Idee oder eine Idee, die ursprünglich aus dem Bereich der Religion kommt. Das lässt sich sehr genau rekonstruieren. Wenn man die Pioniere der Geschichtsphilosophie studiert, sieht man, die setzen auf demjenigen, was wir die Heilsgeschichte nennen. Die Heißgeschichte klang schon an in unserem Bild vom Engel der Geschichte von Walter Benjamin, wo es heißt, es weht ein Sturm vom Paradies her in die Zukunft. Da ist am Anfang das Paradies, dann gibt es den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies und dann wird die Geschichte als eine Heilsgeschichte gedeutet, sozusagen von der Schöpfung bis zur Apokalypse, bei der der Schöpfer einen bestimmten Plan verfolgt, den zu verstehen für uns Menschen wichtig ist, weil wir nur dann uns dem göttlichen Plan gemäß verhalten können. Das heißt, aus der Perspektive der religiösen Denkweise, die die Geschichte als Heilsgeschichte deutet, geht uns die Geschichte deswegen etwas an, weil sie uns lehrt, wie wir uns heute gegenüber Gott verhalten müssen, um morgen zum Kreis der Erlösten zu gehören. Heilsgeschichte, Geschichtsphilosophie, Evolution, Fortschritt. Das alles funktioniert aber nur, und ich glaube, das sollte deutlich geworden sein, unter der Voraussetzung, dass die Zeit linear verläuft. Also der berühmte Zeitfall von A nach B, von der Schöpfung zum Weltuntergang, vom Urknall zum Wärmetod oder wie auch immer. Ganz anders aber ist es, wenn man die Zeit nicht linear denkt, sondern zyklisch. Und das haben die Menschen über Jahrhunderte, über Jahrtausende getan. Ja, teilweise gibt es Kulturen, in denen sie noch heute so ein zyklisches Zeitverständnis finden werden. Da ist dann die Geschichte eben nicht so etwas wie die Summe alles Vergangenen, sondern die Geschichte ist vielmehr so etwas wie die in immer neuen Varianten endlos wiederkehrende Bekundung des ewigen Seins dieser Welt. Die Geschichte der zyklischen Zeit erzählt dementsprechend auch nicht die Chronik, sondern die Geschichte der zyklischen Zeit erzählt der Mythos. Auch der Mythos ist eine Form der Geschichte. Und zwar eine Form der Geschichte, die auf einem Zeitverständnis aufsetzt, das uns den Gedanken nahelegt, dass die Phänomene dieser Welt kommen und gehen. Ja, sie haben eine Vergangenheit, sie sind Gewordene und als Gewordene sind sie Seiende. Als Seiende widerstehen sie für eine gewisse Zeit, für eine Weile dem Vergehen. Und zwar deswegen, weil sich in allen Phänomenen, die in der Zeit geworden sind, etwas zeigt, etwas manifestiert, das dem Fluss der Zeit, so das mythische Denken, entzogen ist. Nämlich so etwas wie der zeitlose Sinn. Und von diesem zeitlosen Sinn zeugt eben die Geschichte, sofern sie ein Mythos ist. Sie zeugt von dem zeitlosen Sein als etwas, das in der Welt einmal geschehen ist, und zwar von etwas, das geschehen ist und uns damit, dass es geschehen ist, unbedingt angeht. Das heißt, der Mythos vergegenwärtigt das Zeitlose, indem es eine Geschichte von ihm erzählt. Es erzählt von dem Zeitlosen so, als sei es etwas Vergangenes oder es entdeckt in der Vergangenheit etwas, was von zeitloser, bleibender Gültigkeit ist, weil es sinnvoll ist. Und vielleicht ist die Weise, sich der Vergangenheit zu nähern, die wir in der Welt des Mythos antreffen, diejenige, in der die Vergangenheit am eindringlichsten zu uns zu sprechen vermag. Denn das, wovon die Mythen Zeugnis geben, ist eben doch etwas, was uns auch dann noch angeht, wenn sie von etwas erzählen, das lange schon vergangen ist. Das heißt, die Zeit ist etwas, dem wir uns auf sehr unterschiedliche Weise annähern können. Wir können unseren Blick auf das lenken, was da geht und kommt, auf das Kommende und das Gehende. Wir können aber auch unseren Blick auf dasjenige lenken, was sich in allem Strom und Fluss der Zeit doch immer wieder durchhält. Und davon können wir Geschichten erzählen, die entweder die Zeit als einen ständigen Fluss bedenken oder als etwas in Gestalt des Mythos, das immer wieder etwas zur Geltung bringt, was selbst nicht durch die Kategorie der Zeit erfasst sein kann. So oder so denke ich, dass deutlich geworden sein sollte, inwiefern uns die Zeit etwas angeht, auch in einer Zeit, in der wir manchmal glauben, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Damit bin ich mit meiner Zeit am Ende.